Manche Menschen betreten einen Raum und plötzlich entsteht Ruhe, Vertrauen und Aufmerksamkeit. Nicht laut, nicht künstlich, nicht aufgesetzt, sondern durch echte Präsenz. Mein heutiger Gast ist genau so ein Mensch. Seit Jahrzehnten gehört Holger Wienpahl zu den bekanntesten und gleichzeitig angenehmsten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Viele kennen ihn aus der Ta Landesschau Rheinland-Pfalz, aus dem ARD-Buffet, aus der Sportschau oder aus der legendären SWR-Sendung Flutlicht. Doch das Spannende an Holger ist aus meiner Sicht etwas anderes. Er schafft es, professionell zu moderieren, ohne Menschen klein zu machen. Er wirkt souverän, ohne arrogant zu sein. Und er hat diese seltene Fähigkeit, dass Gespräche mit ihm nicht wie Interviews wirken, sondern wie echte Begegnungen. Das setzt mich heute übrigens sehr unter Druck. Vielleicht ist genau das die höchste Form professioneller Kommunikation. Denn gute Moderation bedeutet eben nicht nur sprechen können. Es geht um Haltung, um Zuhören, um Timing, um Resonanz, um Aufmerksamkeit und manchmal auch darum, das eigene Ego zurückzunehmen, damit andere glänzen können. Holger ist darüber hinaus Medientrainer, Dozent und jemand, der sein Wissen nicht für sich behält, sondern weitergibt. Ein Mensch mit großer Neugier auf andere Menschen und mit einer wohltuenden Mischung aus journalistischer Präzision, Menschlichkeit und Erfahrung. Dann ist er noch Autor und noch ganz vieles anderes und genau darüber sprechen wir heute. Im Kern, was macht professionelle Moderation wirklich aus? Wie wird man souverän vor Menschen? Was kann jeder von uns von TV-Moderatoren lernen? Für Verhandlungen, Führung, Business und Alltag? Und warum sind Authentizität und Präsenz oft stärker als jede perfekte Technik? Lieber Holger, wie schön, dass du da
Ja,
bist.
bin jetzt ganz sprachlos erstmal. Vielen Dank für das schöne Intro. Ja, Christian, freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Kam auch von Herzen. Wir kennen uns ja auch schon von der einen oder anderen Begegnung und deswegen fiel mir es auch sehr, sehr leicht, dieses Intro so zu gestalten. Lass uns mal direkt reingehen in den Menschen hinter dem Moderator. Du blickst auf eine jahrzehntelange Karriere zurück. Klingt immer so alt, ne? Tut mir leid. Was liebst du nach dieser langen Zeit bis heute am Moderieren?
Ich liebe am Moderieren vor allem die Menschen. Das ist wirklich so. Moderieren heißt ja nicht nur, es heißt überhaupt nicht, sich selbst darzustellen. Es heißt, die anderen in den Mittelpunkt zu stellen. In Moderieren steckt so ein bisschen das Wort Moderat drin. Ich mag es nicht, so ein Lautsprecher zu sein, sondern die, die zuhören, die, die im Publikum sind, die da auf der Bühne meine Gäste sind oder die vor der Fernsehkamera meine Gäste sind, die in den Mittelpunkt zu rücken. Und die Neugier auf diese Menschen und diesen Menschen eine schöne Zeit zu bereiten, das treibt mich an und das hört nicht auf.
Finde ich total spannend. Also ich mache ja Konfliktmoderation und in dem Modus fällt mir das dann leicht durch die Konzentration, den Fokus. Jetzt wirkst du in meiner Wahrnehmung grundsätzlich sehr präsent und auch gleichzeitig aber halt unaufgeregt. Ist das jetzt Persönlichkeit oder trainierbar?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen in mir. Ich bin wirklich unaufgeregt und das ist ja kein Verdienst. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so richtig Lampenfieber gehabt hätte, dass ich mal so richtig nervös gewesen bin. Das meine ich gar nicht auf der Bühne oder vor der Fernsehkamera. Klar gab es Momente, wo ich da schon ein bisschen aufgeregter war als bei anderen Momenten. Aber selbst an der Uni, beim Studium, ich habe Prüfungen nie als belastend wahrgenommen, sondern immer als Part of the game, sagen wir mal so, ein Teil des ganzen Spiels. Und das heißt nicht, dass ich gute Prüfungen gemacht habe. Das heißt auch nicht, dass ich jede bestanden hätte. Aber ich hatte nie diese Aufgeregtheit, dieses Unsichersein, dieses nicht schlafen können, dieses sich verrückt machen. Ich habe gesagt, das gehört dazu, das müssen wir machen und mal gucken, was bei rauskommt. Und die einzige Erkenntnis ist, je besser man sich vorbereitet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, eine Prüfung zu bestehen. Und das ist in mir. Ja, man kann sagen unaufgeregt, manche sagen vielleicht langweilig, aber ich kann mich nicht so, weiß ich nicht, ich kann mich nicht verrückt machen, über viele Dinge nicht, über manche schon, über vieles nicht.
Ja, und finde ich auch spannend, weil es geht ja auch nicht zwingend ums Zurückmachen. Es ist ja so, auch mehr so das, also ich bin ja mehr so die Rampensau, da kennst du mich ja auch mittlerweile, da unterscheiden wir uns ein Ticken. Ich würde sagen, wir haben so eine Gemeinsamkeit im Charmantsein. Ne?
Ja.
Auf eine jeweils andere Weise, ne? So ein bisschen.
Das ist ein Wort, das ich sehr, sehr oft gelesen und gehört habe über mich. Und ich bin mir immer nie so sicher, ob das genau das ist, was ich gerade gesagt habe. Charmant ist ja auch so ein bisschen wie nett. So.
Ja,
Und nett
aber
ist
nicht
ja
der
die
kleine Puder von Punkt, Punkt,
so.
Punkt. Ja,
So.
Also ich sehe es als tatsächlich als ein Kompliment. Und das sage ich dir auch so. Und das ist ja gerade so unter Jungs, ne, wenn man da sagt, du bist charmant, stutzt man erst mal so, ne? Aber ich finde, das trifft dich halt schon. Also, oder nenn es, dass man höflich ist. Und da wäre auch direkt dieser Punkt, was bedeutet denn für dich gute Kommunikation?
Für mich ist gute Kommunikation eigentlich auf ein Wort zu begrenzen. Für mich heißt das zuhören.
Okay.
Und zuhören heißt für mich nicht einfach nur hinhören, sondern zuhören. Also wirklich genau dem anderen den Raum geben, den er oder sie braucht, um das zu sagen, was ihm oder ihr wichtig ist. Und das Zuhören ist deswegen was ganz Aktives. Das heißt, wirklich auf die Details, auf die Feinheiten, auf die Zwischentöne auch achten. Und daraus entwickeln sich dann, finde ich, für mich jedenfalls, wie du sagst, ich nenne es mal sehr respektvolle Gespräche, gegenseitig. Und das heißt ja nicht, ich muss immer mit dem anderen und der anderen einer Meinung sein und kann auch meine Meinung sagen und ich muss sie auch sagen dürfen. Wenn ich aber zuhöre, dann habe ich die Chance, und das ist für mich auch das, was es so spannend macht, für mich diesen Beruf auszuüben. Dann kann ich mich auch weiterentwickeln. Zuhören heißt, sich inspirieren lassen können von anderen Gedanken, anderen Perspektiven, von anderen Menschen. Und das ist ein Privileg, das sage ich, ohne aufgesetzt wirken zu wollen, ein Privileg, das zu dürfen.
Und du kannst das hier nicht wissen, aber das ist der Hammer. Das, was du gerade gesagt hast, deckt sich mit einem Interview, das vor deinem erschienen sein wird, das ich geführt habe mit dem ehemaligen FBI-Chef Geiselverhandler Gary Nessner, der genau gesagt hat, the most important thing is to be a good listener. Und er hat auch wortwörtlich gesagt, that doesn't mean you have to agree with it. Was du auch gerade gesagt hast. Und ich habe letzte Woche ein Interview geführt mit dem amerikanischen Schauspieler und Trainer des Lee Strasberg Instituts New York, Marcel Simoneau. Das ist ein Kanadier. Und der hat auch gesagt, als ich gefragt habe, erklär doch mal das Method Acting, also diese Technik, ne, sich hineinzuversetzen und so weiter. Und er hat eben auch gesagt, ja gut, neben Relaxation, also sich entspannen zu können und so, und Meditation-Aspekte, ist es to be a good listener. Und ich finde das so spannend, dass ohne Absprache wirklich gestandene Experten aus unterschiedlichsten Gebieten das als erstes sagen.
Finde ich jetzt total spannend, weil das wusste ich nicht. Aber es ist für mich extrem wichtig, dass es in dem Job, den ich mache, und das hat jetzt nichts mit FBI und Kriminalität, auch nicht mit Acting zu tun. Ich bin kein Schauspieler, ich bin ich und ich kann mich auch nicht verändern. Aber ich finde es so wichtig, in meinem Job den anderen zu sehen und ihm den Raum zu geben, den er oder sie braucht. Und es geht nie um mich, wenn ich moderiere. Es geht immer um die anderen. Das heißt nicht unbedingt, der andere ist der, der neben mir steht und ich mache ein Gespräch, ich führe ein Interview. Das ist auch der Zuschauer. Und nicht so sehr um meinen persönlichen Input oder um meine Eitelkeit, sondern es geht immer um den Dritten sozusagen, der wie jetzt auch in unserem Gespräch, finde ich total schön, mich mit dir zu unterhalten, aber wir dürfen und dürfen eigentlich nie vergessen, dass da möglichst Menschen zuhören. Und dass es, wie du es auch am Anfang in deiner Einleitung gesagt hast, um die geht.
Ja, und auch auf der Bühne gilt ja immer der Satz, du bist die unwichtigste Person im Raum. Auch wenn du vielleicht gebucht bist für den Vortrag.
Ja.
Ne?
Auch wenn es weh tut. Ja,
Ja, auch wenn es weh tut, das ist
aber
so.
wie gesagt, das hat nichts. Wirklich, das ist mir wichtig, für mich persönlich wichtig. Es hat einen Job wie moderieren oder auftreten. Es kann ja auch eine Konferenz sein oder ein Meeting sein. Es geht ja nie um den, der referiert, wie du sagst. Die anderen sind wichtig. Die müssen verstehen, was ich eigentlich sagen will, worum es mir geht, worum es jetzt im nächsten Beitrag geht, vielleicht auch.
Ja, wenn wir mal vom Talent absehen, und natürlich spielt Talent für Moderation eine gewisse Rolle. Wie viel Handwerk steckt deiner Meinung nach dahinter?
Moderieren ist Persönlichkeit plus Handwerk. Und deswegen glaube ich, dass letztendlich jeder moderieren kann. Die Persönlichkeit hat man, da kann man sich dran reiben, man kann die doof finden, man kann die gut finden, man kann sie mögen, man kann sie auch gleich wegschalten, wenn man sie nicht mag. Aber man sollte sich nicht verändern, nicht anders sein, als man ist. Also das ist die Persönlichkeit. Und vieles, was dann passiert auf der Bühne, ist wirklich Handwerk. Und das kann man lernen. Dafür ist Handwerk da. Das ist wie jeder Handwerksberuf, ist das auch eine Fähigkeit, die man üben kann, die man trainieren kann, die man vor allem aber auch in verschiedenen Techniken auch lernen kann.
Das finde ich jetzt spannend, denn zu den Top 3 Ängsten weltweit gehört ja die Angst vor der freien Rede. Und das ist ja sehr ermutigend, wie ich finde, wenn du sagst, na, du bist du und klar mit deinen Fehlern und dem, woran du arbeiten magst oder eben auch nicht, aber das Handwerk selbst, das entscheidet letztlich darüber, dass du es einfach kannst, wenn du das Handwerk erlernen möchtest.
Ja, ich glaube, es ist nicht die Angst vor der freien Rede, es ist die Angst vor dem Versagen bei der freien Rede und es ist die Angst, nicht perfekt zu sein auf der Bühne vor anderen. Und die Angst kenne ich nicht, weil ich bin nie
Ja.
perfekt. In keinem Moment meines Lebens bin ich annähernd perfekt und will es ja auch gar nicht sein, weil perfekt ist ja die KI. Die kann das dann viel besser. Dann rufe ich sie ab, wenn ich
Naja,
ihr
kommt drauf an,
Ergebnis
was
mein
man die
Gesicht. Ja, ich sage jetzt nicht, dass
fragt.
ChatGPT perfekt ist,
Aber ja.
aber die KI könnte mich, mein Input nehmen, mein Inhalt nehmen, mein Gesicht nehmen, meine Stimme nehmen und sie wäre perfekt. Aber damit verliert sie eben für mich, so bisher jedenfalls, das kann sich ja alles ändern, die Nähe. Und die Nähe zu den Zuschauenden ist ja für uns extrem wichtig und den Zuhörenden. Und die Nähe schaffst du nur, wenn du nicht perfekt bist. Es gibt einen schönen Satz von René Bourbonus, den ich sehr, sehr mag. Und der hat gesagt, Persönlichkeit ist die Abwesenheit von Perfektion.
Das ist schön.
Und
Der ist
wenn
eh
du gar
bekannt für
nicht,
schöne Sätze.
ja, ich mag den sehr, ich habe ihn auch kennengelernt und finde ihn ganz großartig. Persönlichkeit ist die Abwesenheit von Perfektion, heißt, man sollte gar nicht den Anspruch an sich haben, perfekt sein zu wollen und die Fehler, die man macht und die werden passieren, annehmen. Und selbst der Blackout ist etwas, was jeder von uns kennt. Und es nimmt einem keiner übel. Und dann muss man halt dazu stehen und diesen Fehler nicht vertuschen oder diesen Moment nicht vertuschen, sondern zu diesem Moment stehen. Habe ich auch schon gehabt. Ja, passiert. Die Welt geht trotzdem weiter. Und es ist nicht, es ist kein Drama.
Ja, und also für mich ist es, du hast da noch einen zusätzlichen Aspekt reingebracht, diese Angst vorm Versagen, die kann ja wiederum unterschiedliche Ebenen haben. Also zum Beispiel jetzt in meinen Coachings, wenn die kann ja immer eine Rolle spielen, ist es Zukunftsangst. Dann kann eine Rolle spielen, was denken die anderen über mich? Oder auch, was du angesprochen hast, bin ich dann perfekt? Das sind dann innere Antreiber, um die es geht. Für die, die zuhören, gibt es eine Folge zu inneren Antreibern. Und dann ist auch die Frage, und die stelle ich mir häufig, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich frage mich, weil ich so präsent bin, wie möchte ich, dass ich, nachdem ich den Vortrag abgeschlossen habe, im Gedächtnis bleibe? Und das hilft mir zum Beispiel, über dieses Zukunfts-Ich mich teilweise zusammenzureißen.
Okay, das ist spannend, weil diesen Gedanken habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Ich habe noch nie gedacht, wie möchte ich im Gedächtnis bleiben bei den anderen. Aber was ich sehr oft denke, ist, wie möchte ich, dass dieser Abend im Gedächtnis bleibt oder dieser Moment? Oder diese Einsichten oder das, was wir eigentlich auf der Bühne veranstalten wollten. Wie inspirierend ist das für den einen oder anderen? Das nennt man ja auch dann den Erzählwert. Worüber sollen die nachher, wenn sie rausgehen, vielleicht im Foyer, beim kleinen Buffet oder was auch immer, worüber sollen die reden, quatschen? Was sind so die Dinge, die mir an diesem Abend wichtig waren? Und da glaube ich, auch wenn es natürlich nicht immer gelingt, das kann man sich vorher sehr genau vornehmen und kann es auch so steuern, dass die entscheidenden Dinge, so wie ich sie möchte, dann auch bleiben.
Das hast du viel schöner formuliert und das habe ich gemeint. Also mit ich nicht das Ego Chris, sondern wenn der Vortrag zu Ende ist, über was wird dann gesprochen? Und das sorgt bei mir dafür, dass ich für mich sage, die sollen nicht über dich reden, Alter. Ja, und dann kann ich mich zurückhalten, ja, weil sonst schweife ich dann auch gerne mal ab und nicht aus einem selbstverliebten Narzissmus heraus, sondern aus so einem, ich bin halt unfassbar präsent. Und das ist nicht hilfreich, wenn ich einen Vortrag halte, wo es eben ums Thema geht. Und das ist dann so diese Selbsterziehung in einem gewissen Maße. Ja, was mich natürlich in meiner Selbstreflexion später interessiert, ist natürlich deine Meinung dazu, was einen guten Interviewer von einem schlechten unterscheidet.
Ich rede lieber über die Guten als über die Schlechten. Und gute Interviewer, und das zu Beginn sehr, sehr schön gesagt, finde ich. Und wenn das bei mir so ist, ist das für mich ein Ritterschlag. Gute Zuhörer führen kein Interview. Die führen ein Gespräch. Und das bedeutet, natürlich bereitet man sich, ich bereite mich auf jedes Gespräch intensiv vor, versuche sehr, sehr viel zu wissen und zu erfahren von meinem Gesprächspartner und habe auch meinen Fragenkatalog. Und der ist sogar relativ systematisch mit, was mache ich am Anfang, warum das am Anfang, worüber reden wir Mitte und wie kann ich es am Ende nochmal spannend machen, so im letzten Drittel, dass es nicht so ausufert und plätschert dahin. Und wenn es dann aber so Momente gibt, und die gibt es ziemlich häufig, dass das Interview plötzlich in eine ganz andere Richtung geht, weil Dinge gesagt werden, die ich nämlich auch nur in der persönlichen Begegnung wahr, weil dann Dinge gesagt werden, die der Körper sagt, die vielleicht die Stimme sagt, die auch der Text sagt, die in eine ganz andere Richtung gehen und ich das mitbekomme und zugehört habe, das gesehen habe, dann kann das Gespräch einen ganz anderen Verlauf nehmen und wird eben kein Interview mehr mit einem Fragenkatalog, den ich abhake, sondern wird ein Gespräch. Und so selbstbewusst bin ich, dass ich sage, wenn es mich interessiert, was gerade hier passiert, dann interessiert es wahrscheinlich noch einige andere auch. Ich mache mich dann auch nicht zum Ego, aber dann wird es einige auch genau an der Stelle interessieren und dann bleibe ich da. Und da wir ja oft zeitlich gebunden sind, darf ich nicht plötzlich ausufernd lang werden, nur weil mich der Punkt interessiert. Da muss ich trotzdem den Bogen wiederfinden zu einem gescheiten Ende. Und das gönne ich mir, auszubrechen aus dem geplanten Interview und nachzufragen, nachzubohren, wahrzunehmen. Und dann ist es ein Gespräch. Und das liebe ich.
Ja, und dieses Gespür, das ist ja letztendlich auch bewiesen in dem Sinne, dass du schon so, so lange in der Fernsehlandschaft unterwegs bist und dich immer noch gehalten hast. Das ist ja wirklich auch, nee, jetzt ernsthaft, das ist ja auch wirklich irgendwo, das bedeutet ja, dass die Menschen, die deinen Interviews zuhören, eben auch das interessant finden, was du auch spontan interessant findest. Und ich habe hier auch einen Fragenkatalog mir vorbereitet, aber ich habe nicht den Drang, den einhalten zu müssen, jetzt in Ketten. Aber wenn ich einen Hänger habe oder wenn wir eine kleine Pause bekommen, dann bin ich dankbar, dass ich da drauf schauen kann. Und da gibt's ganz viel Interessantes. Und ich bin jetzt schon enttäuscht, dass ich viele Fragen heute mit dir gar nicht besprechen kann, weil die Zeit dann irgendwann auch vorbei ist, ja.
Aber ich erinnere ganz kurz, Christian, ich hätte nie vergessen, als ich angefangen habe zu moderieren und die Chance bekommen habe zu moderieren, ist einer der ersten Sätze, der mir von außen gesagt wurde, ist, Holger, du weißt, das ist ein Geschenk auf Zeit. Und das habe ich nie vergessen, weil es stimmt. Das kann dir genauso schnell genommen werden, wie es dir gegeben wird. Und dann musst du auch darauf vorbereitet sein, dass irgendwann einer sagt, diese Nase passt mir nicht, der Inhalt passt mir nicht. Die Jüngeren sind jetzt dran, was alles total nachvollziehbar und verständlich ist. Es ist ein Geschenk auf Zeit und ich betrachte das bis heute als ein Geschenk, dies machen zu dürfen. Und weiß auch, es kann in ein paar Wochen vorbei sein, klar.
Und ich denke, die Haltung ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute, gesunde Haltung, mit der man sich mal auseinandersetzen kann. Denn das kann im Business genauso sein, das kann im Arbeitsplatz genauso sein, das kann im Kleinunternehmen oder im Konzern genauso sein. Und das hilft aber natürlich auch enorm, in Krisensituationen nicht an etwas festzuhalten, was schon lange verloren ist.
Absolut.
Also absolut. Tolle Haltung auf jeden Fall.
Ja, und sie macht es einem leicht, auch mit Niederlagen umzugehen. Weil du weißt, das wird kommen. Und natürlich gibt es Sendungen, die ich auch abgeben musste. Entschuldige, es gibt auch Sendungen, die eingestellt wurden, ganz einfach. Und dann war es vorbei. Und da sagt keiner, dafür kriegst du aber jetzt eine andere Sendung. Und es ist auch okay so. Absolut okay. So ist halt diese Regel. Und es gibt Sendungen, die laufen halt permanent. Dann gibt es wieder neue Sendungen. Dann gibt es manchmal eigene Formate, die wir entwickeln. Aber dieses weggenommen bekommen, ist nie ein schöner Moment. Aber in dem Wissen, dass für jeden Anfang auch ein Ende gehört, kann ich damit ganz gut umgehen.
Ja, und das ist einfach wichtig. Und das ist auch für mich ein Weg, erfolgreich zu sein, dass man das kann und nicht mit sich trägt als schweres Gewicht. Ne? Wir waren ja mal zusammen essen bei einem Koch und der Koch ist ja auch entfernt worden aus einer Sendung. Nicht, weil er irgendwie ein schlechter Koch ist oder kein lieber Mensch, sondern weil er einfach nicht diese Energie in der Lage war, im Fernsehen zu transportieren, die den Zuschauer catcht, zumindest nach subjektiver Auffassung der Menschen, die entscheiden, ob jemand drin ist oder draußen ist. Ne?
Das ist wichtig, weil er ist ein super Koch und er ist auch vor der Kamera für mich auch sehr, sehr gut, weil er sehr sachlich war. Ich mag das, wenn man sachlich ist und die Dinge, die man beherrscht, nicht übertrieben und schwelgend und in tausend blumigen Worten erzählt, was fürs Fernsehen vielleicht die bessere Möglichkeit wäre. Aber er hat sein Wissen einfach weitergegeben auf eine sehr normale, natürliche, selbstverständliche Art. Und dann gibt es andere, die entscheiden.
ob
Genau.
das funktioniert. Und das muss nicht immer richtig sein, aber es ist so.
Genau.
Du hattest vorhin das Wort Niederlage gesagt. Und eine Niederlage kann ja durchaus auch sein, habe ich öfter auch mal in Trainings gehört, dieses Thema, was mache ich, wenn ich merke, dass ich gerade meinen Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin verliere? Und das ist ja auch was, was in Verhandlungen stattfinden kann, was in Mitarbeitergesprächen stattfinden kann. Also du hast einfach diesen Impuls oder dieses Gefühl, gerade stimmt's nicht mehr. Was hast du da für Tipps?
Dazu, ich kann nur meine eigene Wahrheit sagen. Das ist nicht der große Tipp, der in irgendwelchen vielleicht Büchern steht. Aber wenn es nicht so funktioniert im Miteinander, was völlig normal ist, jeder Mensch kann mit jedem auf einer Wellenlänge sein oder wie du sagst, man verliert sich auch mal zwischendurch, dann ist es für mich die einzige Möglichkeit, mich zu hinterfragen in dem Moment. Was habe ich jetzt falsch gemacht, dass ich ihn verloren habe? Und wie kann ich mich ändern? Ich bin, glaube ich, nie in der Lage, dem anderen zu sagen, was er an sich jetzt gerade mal ändern soll, weil das bringt nichts. Das macht überhaupt keinen Sinn, auf den anderen zu zeigen. Wenn liegt es an mir, mindestens zur Hälfte, und dann kann ich gucken, was kann ich anders machen? Was habe ich vielleicht falsch gemacht? Bei mir ist es ganz hilfreich, wenn da zwischendurch mal ein Film kommt. Und dann habe ich 2 Minuten, 3 Minuten Zeit und kann sagen, komm, lass uns doch mal resetten, da ist was schiefgelaufen oder wir fangen an der schon mal an oder was kann ich anders machen? Vor allem frage ich mich selber, wo ich merke, an welcher Stelle habe ich ihn verloren und dann mache ich einen Cut, einen klaren Cut und gehe auf ein anderes Thema und versuche ihn wiederzubekommen. Dann macht es auch keinen Sinn, da weiterzumachen.
Guter Tipp, dieser Cut. Und das ist ja, letztlich ist ein Cut immer eine Pause. Und auch der Beitrag, den du gerade genannt hast, ist ja im Prinzip auch eine Pause, auch wenn die aufgezwungen ist. Ja? Nur genau das zu nutzen und auch als gute Verhandlerin, Verhandler ist eben auch empfehlenswert, mach Pausen. Bitte um Pausen. Können wir kurz unterbrechen? Und da ist niemand böse. Und wenn man die Sorge hat, dass jemand böse ist, dann sagt man halt, ich müsste mal kurz auf Toilette. Okay, ist eine Lüge. Ich muss nicht auf Toilette, aber in den 2 Minuten kann ich mich eben auch mal kurz resetten. Und
Genau,
ja.
darum geht es. Und ich habe, was Schlagfertigkeit zum Beispiel angeht, man muss ja dann auch in einer gewissen Hinsicht auch schlagfertig sein, habe ich für mich festgestellt, es geht nicht darum, den ersten Knaller rauszuhauen und dagegen zu halten bei Schlagfertigkeit. Es geht oft darum, auch für sich wieder ein bisschen Zeit zu gewinnen, wenn man sich angegriffen fühlt zum Beispiel. So sehe ich das. Dann muss ich erstmal Zeit gewinnen, weil es ist ja manchmal ein richtiger Schock, den man dann vor den Latz geknallt bekommt, mit dem man umgehen muss. Und Zeit gewinnen heißt für mich zum Beispiel Schlagfertigkeit, erstmal eine Rückfrage stellen. Erstmal den anderen wieder fragen. Es kann was Banales, Belangloses sein, es kann zum Thema sein. Wie hast du das gemeint? Warum sagst du das so? Wie ist das denn für dich? Einfach den Ball wieder zurückgeben, für sich Zeit gewinnen, um nachzudenken, wie gehe ich damit jetzt um mit dieser Situation. Für mich die
Es,
beste Strategie.
ja, finde ich auch. Und ich finde den Punkt, den du genannt hast, deshalb gut, weil viele also Schlagfertigkeitstrainer, meiner Meinung nach gibt es sowas ja gar nicht, aber es gibt sowas am Markt. Und die sagen ja eher, Schlagfertigkeit kommt von Schlagen. Und das ist dann mehr sowas, da knall ich einem was hin, so wie du es gerade gesagt hast. Aber Schlagfertigkeit bedeutet in meiner Welt ausschließlich einen guten Wortschatz haben, gut vorbereitet sein und flexibel sein dadurch.
Vorbereitung gehört zu allem, auch
Ja?
dazu.
Und da ist das Thema Rückfragen stellen, was du ja angesprochen hast, total hilfreich und klug, weil du hältst den Ball im Spiel, du bist also schlagfertig und der andere ist wieder dran. In der Zeit kannst du wieder überlegen oder geh gucken, was bekomme ich vor die Füße, ja?
Was bekomme ich für die Füße? Gehe ich raus aus der Situation? Lasse ich mich drauf ein? Fällt mir was ein? Für mich ist es aber nie in der Form, wie wir jetzt gerade über Schlagfertigkeit reden, nie ein Battle. Weil wenn wir anfangen, uns zu betteln, und es geht vielleicht eh nur um Provokation, dann eskaliert es irgendwann sowieso und das führt zu gar nichts. Also ich muss da nicht als Sieger aus irgendeinem Battle hervortreten oder als Loser. Für mich heißt auch das wieder, ich bin ein großer Freund von Deeskalieren, heißt das wieder, bring Ruhe rein. An dem Punkt kann man auch einen Cut machen. Also wenn man sich angegriffen fühlt, Schlagfertigkeit kann natürlich auch sehr humorvoll sein und sehr witzig sein und man reagiert auf eine Situation sehr, sehr klug und schnell. Und ich mag Menschen, die schnell sind im Kopf. Ich gehöre nicht dazu.
Oh, bitte. Na
Nein,
gut, dann
das
lassen wir mal
ist
so
ein Küchen
stehen.
vor Kompliment. Das ist tatsächlich so, manchmal denke ich so, Schluck, was war das jetzt? Und dann brauche ich eben Zeit und dann stelle ich die Frage zurück.
Okay, aber jetzt dann nagel ich dich fest. Es gibt vielleicht Menschen, die genauso denken. Was legst du dir dafür zurecht? Weil du musst ja eine Lösung haben, dass du sagst, wenn die Situation kommt in einem Live-Interview und ich habe das, dass ich gerade zu langsam denke, dass mir gerade nichts einfällt, dann hast du doch garantiert was im Werkzeugkoffer, was du dann tust.
Kommt ehrlicherweise, weil Vorbereitung so wichtig ist, sehr, sehr selten vor. Ich kann immer, wie du sagst, auf ein Thema hinlenken, auf das ich mich vorbereitet habe. Aber wenn es vorkommt, dass ich nicht mehr so richtig weiter weiß, dann mache ich eigentlich das Einzige, was ich mache, ist, den anderen zu spiegeln. Das heißt, ich nehme seinen letzten Teil der Antwort, fasse den mit meinen Worten nochmal zusammen und hoffe, dass er den Gedanken weiterspinnt, den er gerade hatte. Also
Ja.
ich spiegel sozusagen die Antwort und damit höre ich, habe ich keine Pause, keine Lücke. Und natürlich kannst du dann an Leute wie Hans-Peter Briegel kommen, die sagen, ja, habe ich doch gerade gesagt. Aber die
Okay.
allermeisten, also ich mag ihn nicht falsch, ich mag ihn super gerne. Weil er so ist, wie er ist. Der denkt überhaupt nicht über irgendwelche vorbereiteten Formulierungen nach oder wie bringe ich es am besten rüber. Der ist, wie er ist, und das ist immer die beste Methode. Und der ist halt sehr, sehr, sehr lustig, finde ich, auf die Art, wie er ist. Aber oft funktioniert es und die Gesprächspartner sehen sich dann aufgerufen, noch ein bisschen tiefer zu gehen in die Argumente, in die Geschichten, die sie da gerade erzählt haben.
Oh, super Tipp, weil nur weil ich das nicht verstehe oder nicht in mir sehe, heißt das nicht, dass die Zuhörer nicht sagen, ja, geht mir genauso. Und deswegen, hey Leute, wiederholt nochmal den letzten Teil des Satzes des anderen oder fasst es nochmal in der
Mit
Sache
anderen
möglichst
Worten, wichtig ist, mit anderen
zusammen.
Worten zusammenfassen, genau. Und nicht dieselben Worte wählen, sondern
Na?
in anderen
So irgendwie,
Worten.
oder ein Schlüsselwort wieder. Also das mache ich zum Beispiel, mache das mal, ich wiederhole ein Schlüsselwort. Wenn ihr sagt, ja, mir ist ja Performance wichtig, weil das Team und so soll so und so agieren, dann sage ich Performance.
Ja,
Oder
sehr
ja,
gut.
genau, und dann geht
Ja,
es wieder weiter. Und dann hat man
genau
wieder
so.
wertvolle Sekunden irgendwie gewonnen.
Genau so,
Ja,
ja.
prima. Jetzt lass uns mal ein bisschen in die Gesellschaft gehen vom Moderatoren-Job. Das ist, ja, weil so vieles ergänzt sich. Also ich finde spannend, ich versuche ja wirklich Menschen zu interviewen, die in ihrem Gebiet wirklich Experten sind. Es gibt ja auch diese Podcasts, da lädt jeder jeden ein, damit man viele Folgen hat und sich wechselseitig promotet. Das mache ich nicht und gehe damit das Risiko ein, dass Menschen halt mir Absagen erteilen, weil mein Podcast zu klein ist oder weil ich zu wenig bekannt bin oder wie auch immer. Es gibt doch schon gewisse Muster, was absolute Profis und Experten, und ja, Luft nach oben ist immer, ist jetzt nicht Fishing for Compliments oder Schleimerei, wirklich so gebündelt sagen, das ist wichtig. Und damit habe ich Erfolg. Und glaubst du, wir hören heute noch wirklich zu?
Ja, oft ja. Das große Wir schließt nicht alle ein und erst recht nicht das alles ein, was ich in sozialen Netzwerken so an Kommentaren und an Provokationen und an Inhalten verkürzten sehe und lese. Aber in meinem Umfeld, und mein Umfeld ist jetzt wirklich nicht nur Fernsehen und Kollegen und Kolleginnen und tolle Gesprächspartner, es ist ein ganz normales Umfeld, wie es jeder von uns, von euch hat. In meinem Umfeld ist es wichtig, dass man sich zuhört. Und das finde ich auch schön. Und meine Umwelt ist auch meine kleine Welt, in der nehme ich das schon so wahr, dass sich zugehört wird. Und sonst funktioniert es ja auch miteinander gar nicht. Also, ja. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Für mich sind es Ausnahmen, wo Menschen nur loswerden wollen, was sie beschäftigt und auch nur darüber reden wollen, merken es manchmal gar nicht, dass sie nur von sich reden und über sich reden und ihre Geschichten gerne loswerden wollen, weil die alle so wahnsinnig wichtig sind. Und wenn man dann mal da reingrätscht, ist es komplett oder wird es komplett ignoriert. Das kommt vor. Das gibt es auch. Und das ist, glaube ich, auch in der menschlichen Genetik so angelegt. Also bei manchen. Aber mir macht es halt viel mehr Spaß. Wirklich. Was lerne ich denn in meinem Leben, wenn ich nur von mir rede? Da komme ich doch keinen einzigen Schritt weiter. Ich lerne doch nur, wenn ich zuhöre von anderen Menschen und deren Blick auf die Welt. Die brauche ich doch zwingend. Und deswegen zuzuhören ist gar nicht weit weg. Übrigens das Wort Respekt. Respekt kommt von respicere, das heißt den anderen sehen, den anderen wirklich sehen. Und zwar wirklich, die Betonung liegt auf diesem Wort, auf wirklich sehen. Und wenn man Respekt hat und den anderen sieht und hört, dann ist das fürs Gegenseitige erstens ganz, ganz wichtig und für mich dann auch sehr, sehr wichtig, um mich selbst zu hinterfragen. Und das mache ich ständig.
Jetzt sind wir beide in unserer Kindheit, auch wenn wenige Jahre uns trennen, sind wir beide in unserer Kindheit ohne Computer aufgewachsen. Und
Ja.
ich finde erstmal sehr, sehr schön, für die, die den Podcast öfter hören, deine Coping-Strategie, die du gerade angewandt hast. Ich habe ja einfach nur gesagt, glaubst du, wir hören heute noch wirklich zu? Du hast es so beantwortet, in meiner Wahrnehmung, als ob ich sage, wir hören uns viel weniger zu und hast eine wundervolle Coping-Strategie, nämlich die positive Neubewertung angesetzt und bist über den positiven Denkrahmen rangegangen, was ich
Ja.
total großartig finde, weil das ist ja auch ein Indiz dafür, dass du da kein Schwarzseher bist, sondern ne,
Nein.
perspektivisch betrachtest. Und jetzt sind wir beide ohne Computer und damit auch ohne Social Media aufgewachsen. Und ich mag das tatsächlich als ganz neutral verstanden wissen, die Frage, die ich stelle. Nämlich, was glaubst du, wie Social Media die Art, wie Menschen kommunizieren, verändert hat?
Ich bin mir manchmal nicht sicher, was diese Welt mehr verändert hat. Also Social Media, uns oder wir, Social Media beeinflusst haben in der Art, wie wir miteinander umgehen zum Teil, wie, und damit meine ich jetzt die, die Social Media benutzen, um ja, ihre leicht billig gesagt, ihre Likes und Unterstützung zu bekommen, um einfach nur Stimmen zu fischen, Masse zu bekommen, Menge zu bekommen, um damit vielleicht auch zu verdienen oder Aufmerksamkeit zu bekommen, ist ja auch eine Währung heute. Wer da wen mehr verändert hat. Social Media war erstmal, und ich weiß nicht, aus welcher Generation du kommst, ich komme noch aus Wer kennt
Ja,
wen,
natürlich.
also
Ja, so hat's
das ist
angefangen.
mal eine ganz harmlose Plattform, wo man miteinander einfach Menschen kennengelernt hat, die man sonst nie kennengelernt hätte und sich da ein bisschen ausgetauscht hat oder alte Freunde, Schülerinnen, Schüler aus der Klasse, die da getroffen hat und erfahren hat, was machen die heute? So ging das los. Und das war harmlos und nett und lustig. Aber
StudiVZ.
irgendwann wurde es, glaube ich, bitte?
StudiVZ
StudiVZ,
war
da war ich nicht, da war ich nicht. Habe ich übersprungen. Dann kam, glaube ich, schon bei mir schon Facebook, dann bin ich alles dort. Und ich glaube, wie das immer so ist, wenn was mit guten Absichten auf die Welt kommt, dann gibt es Menschen, die erkennen darin eine Chance für sich, das zu nutzen. Und wenn heute, und das habe ich kürzlich mal gedacht, wenn heute der mächtigste Mann der Welt und das nicht nur Social Media, sondern die ganze Umgangssprache, das ganze Verhalten, das ganze mit und über Menschen reden, so macht, wie er es macht, dann ist es ja kein Wunder, dass Generationen, die jetzt aufwachsen mit diesem mächtigsten Mann der Welt, warum sollen die Einhalt gebieten und sagen, warum soll ich mich anders unterhalten, warum soll ich anders kommunizieren als der Präsident der USA? Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass es so selbstverständlich wird, diese Flächen zu nutzen, ja, dem anderen eben nicht mehr zuzuhören, zuzusehen, sondern nur noch seinen Standpunkt zuzulassen und alles andere auszuschließen. Und das ist die Gefahr, die ich sehe im Moment, dass es von den Falschen benutzt wird.
Ich paraphrasiere das mal unter dem Thema, die Haltung entscheidet darüber, wie wir miteinander umgehen und nicht das Medium.
Da hast du sehr schön formuliert, ja.
Ich habe es mal
Ja, so kann man das in
versucht.
einem Satz sagen, wo ich jetzt 5 Minuten gebraucht habe.
Mensch,
Ja, das
wir
stimmt.
biegen.
Ja, die innere Einstellung, die Haltung, wie bin ich, wie will ich auf andere wirken? Und ich finde es, ich setze unter anderem auch keine politischen Posts ab. Ich bin ja auch in diesen Netzwerken vertreten, weil ich dann genau weiß, was das da passiert, in den Kommentaren. Und ich brauche das nicht.
Wir biegen mal auf die Schlussgerade ein, so langsam.
Ja.
Ich habe noch eine Frage und dann noch so ein bisschen was zum Thema Quick Wins, ja, wo du schnell antworten darfst oder die auch Zeit nehmen darfst natürlich. Ich
Ja.
schneide die Pausen dann raus. Dann hört sich's schnell an. Aber eins
Sehr gut.
interessiert mich noch, weil mich das auch persönlich inspiriert, das zu wissen. Welche Eigenschaften nicht sollen haben, sondern welche Eigenschaften haben Menschen, mit denen du besonders gerne sprichst?
Die haben vor allem ein Verhalten. Es sind sehr, sehr oft Menschen, die etwas erlebt haben, was sie in krisenhafte Situationen gebracht hat. Haben wir alle. Da gibt es keinen, der das nicht hat in seinem Leben. Aber manchmal, und das finde ich besonders spannend, wenn es existenzielle Fragen sind. Ich sage jetzt mal, soll nicht zu hart klingen, aber eine Frau, die ihr Bein verloren hat beim schweren Unfall und nicht verharrt, sondern zu einer Bergwanderin wird, zu einer Bergführerin wird, obwohl sie nur ein Bein hat, was für mich unvorstellbar ist. Ich kann aber auch sagen, Wojciech Szysz, Fußballer auf dem Weg zu einem Profivertrag in Köln, im letzten Spiel für seine alte Mannschaft, wird er so schwer verletzt, dass er sein Bein amputiert bekommt und wird mehrfacher paralympischer Sieger, Goldmedaillen in einer ganz anderen Sportart, in der Leichtathletik. Und jetzt ist er mit Badminton gerade unterwegs gewesen bei der letzten Olympiade. Oder aber auch der Bewunderer, ich sehe, Marcel Friedrich, ein Mann, der mit einem schiefen Gesicht aufgewachsen ist.
Hab den Beitrag von
Und
dir gesehen. Ja, genau.
Ja, und der ein toller, toller Mensch. Und der sehr, sehr gehänselt wurde, weil, was kann man sich nicht vorstellen, alle haben ihm gesagt, lach doch mal. Das sah halt immer bescheuert aus für ihn oder lustig für andere und für ihn war es unangenehm, der heute das Lächeln zu seiner Stärke gemacht hat. Der sagt nicht, ich bin das Problem. Die anderen sind das Problem. Und ich möchte allen Mut machen, die auch mit so einem Handicap auf die Welt gekommen sind. Steht zu dem, was ihr habt. Das ist eigentlich auch, das ist, und dann habe ich auch die Krebspatientin, die, und das ist es nicht, es gibt nicht den Weg, aus dem Krebs herauszukommen, aber die eigentlich schon die Diagnose bekommen hat, du bist austherapiert mit Anfang 30. Und alle haben sich auf den Tod eingestellt. Und es wäre zu lang zu sagen, was sie alles gemacht hat. Heute geht es ihr gut. Und das sind die Geschichten, wo ich lerne, dass Menschen, wozu Menschen fähig sind, wozu Menschen imstande sind, und das sind Menschen, die nicht im Problem verharren. Das kann man ja so leicht sich aufgeben und sagen, was soll das alles? Und ach, die Welt ist schlecht und die Regierung ist schlecht und die tun alle nichts für mich. Und ich lerne von diesen Menschen, und ich habe vielleicht sehr, sehr leicht reden, weil es mir sehr, sehr gut geht. Ich lerne von diesen Menschen, dass es auch in den tiefsten Krisen an einem selber liegt, diese zu überwinden.
Ja, ist leider noch kein Schlusswort, aber und ich meine das sehr, sehr wertschätzend, weil das könnte eins sein. Und es ist dieser Thrill, aber auch für mich noch viel mehr als der Thrill an den Stories, die Ehrfurcht vor dem, weil es ist was Größeres, was da passiert, was wie du selbst vollkommen richtig sagst, man gar nicht so nachvollziehen kann, weil man es nicht eben auch selbst eben ein Bein amputiert hat oder es einem so schlecht geht, ja.
Genau.
Aber
Muss man auch gar nicht alles
nee.
erleben. Es reicht schon für den kleinen Moment, in dem man steckt, wenn man, jetzt komme ich ganz banal auf mein Beispiel, eine Fernsehsendung weggenommen bekommt. Ich weiß genau, ich kann da überhaupt nichts dran ändern und könnte mich dann auch in einem Keller einschließen und genau da bleiben und sagen, die Welt ist schlecht.
Genau, und das ist.
Aber es hilft ja nicht. Das ist eine Mauer, also drehe ich rum und gehe in die andere Richtung und gucke, welche Türen öffnen sich. Das ist so billig gesagt, aber es ist was dran.
So ist es. Und deswegen spielen ja auch gute Resilienztrainings eine wesentliche Rolle.
Glaube
Weil
ich, ja.
Resilienz ist ein Modewort, aber wenn dieser Muskel trainiert ist, dann ist genau diese Spanne zwischen ich krieg die Fernsehsendung weggenommen und ich schaue wieder zuversichtlich nach vorne eben kürzer, als wenn ich, wie du sagst, mich im Keller irgendwo einsperre und über mein Leid im Leben klage.
Genau. Und es ist auch gesünder, glaube ich,
Total.
für einen selber.
Ja, also
Okay.
wenn man in
Ja.
diesem Ärger,
Ja,
den man
glaube
nicht ändern kann,
ich.
verharrt, und auf der anderen Seite, wir
Ja.
kennen es aus dem Sport, wenn du dich ärgerst, weil irgendwer schlecht verteidigt hat oder so, dann nutzt du den Antrieb des Ärgers, um besser zu sein. Also auch ein Ärger ist nicht per se was Schlechtes.
Ja, ich mag übrigens Ehrgeiz. Ich bin nicht Ehrgeiz im Sinne von Ellenbogen raus, alles um mich weg oder so, aber aus einer Situation so hervorzugehen, nach dem Motto, wie du es jetzt erst recht, ich kriege das hin, ich wuppe das, ich will das und das motiviert mich, das
Das
mag ich
ist der
sehr.
Grit. Ja, man kann jetzt nicht mein Gesicht sehen im Podcast, aber das ist dieser Grit, ja? Das ist,
Ja.
ja. Okay, nee.
Auf Gewalt.
So sieht's aus. Und die Zähne gezeigt.
Ja.
Gehen wir mal in die Quick Wins rein. Drei Dinge, mit denen Menschen sofort souveräner wirken.
Drei Dinge heißt, sei wie du bist, heißt aber auch, trau dich, so zu sein, wie du bist. Und ja, was nehme ich als drittes? Sei mutig. Überwinde dich. Gib den Satz, Glück ist eine Überwindungsprämie.
Oh, das ist schön.
Wenn du Angst vor etwas hast, geh rein, überwinde das. Und in den allermeisten Fällen, wenn du dich überwunden hast und es funktioniert, dann erfindest du ein wahnsinnig großes Glücksgefühl. Das ist die Prämie on top.
Megasatz. Glück ist eine Überwindungsprämie. Noch nie gehört. Wunderschön. Sehr gut. Den schreibe ich mir jetzt auch auf, bis ich ihn auswendig kann. Ich werde dich aber
Jetzt
sauber
muss ich aber
zitieren. Ich
ehrlicherweise
werde dich sauber
sagen,
zitieren.
Jens, zitiere dann Jens
Okay,
Korsen.
ah, Jens Kossen, der ist mir über den Weg gelaufen im Gespräch mit Frank Mercier, dem ehemaligen Chef der Deutschen Depressionsliga e.V., weil wir sprechen,
Okay,
nächste
ja.
Woche erscheint das, über Depressionen auch im Business und was man, wie man das erkennt und so weiter. Und der hat auch auf den Korsen Bezug genommen.
Psychotherapeut,
Ja,
Korsen.
tipptopp. Ja, also das ist wirklich einer, der nicht nur labert. Okay, zweiter Quick-Win. Wie beginne ich stark ein Gespräch?
Ich beginne meine Gespräche mit Neugier. Das klingt so banal, aber wenn ich etwas über einen Menschen erfahren habe, in der Recherche, in der Vorbereitung, dann gibt es immer einen Punkt, der mich wahnsinnig interessiert und in den gehe ich hinein als allererstes und mit Wertschätzung. Also ich provoziere niemanden. Markus Lanz, wenn man den beobachtet, man kann, ja, man kann, ja, du machst dir gerade ein bisschen nach. Ja, das ist die Körpersprache, die ist aber oft so zugewandt und nah und immer
Ja.
näher kommt. Man kann nicht ausweichen, man kann überhaupt von mir aus denken, was man will. Mir geht nicht um ihn jetzt auf den großen Sockel zu heben. Er macht das sehr, sehr gut, finde ich. Aber die ersten Fragen sind immer wertschätzend. Erstmal ankommen. Erstmal dem anderen das Gefühl geben, ich kann hier vertrauen. Und die sind offen und die sind interessiert an den Menschen.
Ja, und
Und
die
dann einfach mal
Neugier,
hart werden.
genau das, die spiegelt ja dann
Ja,
das
danke.
Interesse. Also deswegen
Genau,
super Tipp,
so
gerade für
meine ich
die,
das.
die nicht wissen, wie soll ich anfangen.
Ja.
Dritter und letzter Quick Win. Was kann man von Live-TV über Stressregulation lernen?
Atmen.
Okay.
Vergiss das
Atmen
Atmen nicht.
hilft.
Nein, Stressregulation heißt für mich, mach den Switch im Kopf. Ich kenne das schon, auch Stress zu haben vor etwas Neuem, Unbekannt, einer neuen Sendung, einer neuen Situation, einer neuen Bühne oder so. Aber wir haben anfangs mal über die Angst vor dem Versagen gesprochen und aus mir ist daraus geworden in der allerersten großen Gala, die ich moderiert habe, die Wahl der deutschen Weinmajestät heißt es heute. Ja, damals Wahl der deutschen Weinkönigin, die ich seit 20 Jahren jetzt mache. Beim allerersten Mal Showtreppe, große Bühne, Auftritt und so. Und da habe ich mir in den letzten Sekunden gesagt, bevor ich auf die Bühne gegangen bin und die Stimme aus dem Nichts kam, Ihr Moderator ist jetzt Holger Wienpahl, was ich vorher noch nie gehört hatte, da habe ich mir gesagt, verdammte Hacke, hab jetzt Spaß.
Cool.
Und ab da war es mir egal, was mit mir an diesem Abend passiert. Ob ich die Showtreppe runterfalle, ob ich einen Programmpunkt übersehe, ob ich. Ist alles nicht passiert, aber es war mir egal. Ich habe mich gefreut, jetzt auf 2 schöne Stunden gemeinsam mit tollen Bewerberinnen, Kandidatinnen und mit dem Publikum, das ich nicht kannte. Und es ist nicht alles gut gelaufen, aber das war nicht das Wichtigste.
Ja, das macht ja was mit einem. Schön. Ey, die Zeit ist vorbei und ich versuche, wenn es die Zeit hergibt, zum Schluss immer noch eine aktivierende Frage, die auch ein Geschenk darstellt, zu stellen.
Okay.
Und es gibt in der Psychologie sogenannte Superressourcen. Und diese Ressourcen stärken Motivfelder. Also ist zum Beispiel die Ehrfurcht oder die Dankbarkeit oder die Entspannung oder eine meiner Lieblingsressourcen, die heute aber nicht drankommt, die Mitfreude. Also sich über die Freude eines anderen zu freuen.
Ja,
Und die ist
wichtig,
total,
toll,
aber ich glaube, die fällt dir sehr leicht. Ich würde dich gerne die verbliebene Superressource fragen. Und zwar, lieber Holger, worauf bist du wirklich, wirklich stolz?
Ich bin schon stolz darauf, dass ich mir in weiten Teilen meinen Lebenstraum erfüllt habe. Und das liegt nicht nur an mir, das liegt auch an anderen, die mir die Chance gegeben haben, aber die Chance zu sehen und durch diese Tür zu gehen und den Mut zu haben, das zu machen, was ich immer machen wollte, schon als Schüler, dass das gelungen ist, ohne dass ich diesen Weg straight verfolgt habe. Es hat sich manchmal auch ergeben, aber dann war die Chance eben da. Und das einfach gemacht zu haben, ohne an links und rechts zu denken, darauf bin ich schon ein bisschen stolz.
Cool. Und das sollst du auch sein, weil das ist ein authentischer Stolz und der ist ganz, ganz wichtig für die Testosteron- und Serotoninproduktion und für deine Selbstwirksamkeit. Und deswegen ist es so wichtig, auch sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen, auf was bin ich authentisch stolz und das hochzuheben. Ich heb dich hoch. Es war
Danke.
ein absoluter Genuss, das Gespräch mit dir. Ich finde, da war ganz viel drin. Es war inspirierend und ich möchte mich dafür von ganzem Herzen bei dir bedanken.
Ich danke dir ganz herzlich. Hat großen Spaß gemacht und danke fürs Zuhören und Mitreden.
Dankeschön.